Guter Ton, gesunder Rücken, knackiges Bild. Wie optimiere ich mein Homeoffice, ist heute unser Thema.
CT Uplink.
Bevor es aber losgeht, zunächst ein Wort von unserem Sponsor.
Das IT-DLZ ist der staatliche IT-Dienstleister, dem bayerische Behörden ihre IT anvertrauen. Wir bieten krisensichere, erstklassig ausgestattete Arbeitsplätze in einem hochmodernen Rechenzentrum im Herzen Münchens sowie in weiteren Niederlassungen in ganz Bayern. Kurze Entscheidungswege und kollegiale Arbeit im Team machen unsere Arbeitskultur aus. Kommen Sie zu uns und unterstützen uns auf dem Weg in die digitale Zukunft. Gemeinsam treiben wir die Digitalisierung Bayerns voran. Mehr Informationen finden Sie auf www.ldbv.bayern.de.
Hallo, ich bin Kevan Tunicaboni, Redakteur bei der CT und begrüße euch zu einer neuen Folge von CT Uplink. Und ich habe das Thema heute so ein bisschen genannt Pimp My Home Office. Also bei lauter Videokonferenzen und dem Ganzen am Schreibtisch sitzen, da kann man mal überlegen, wie können wir uns da wohler fühlen. Und in der aktuellen CT, ich halte sie mal hier, aber wir blenden auch nochmal das Cover ein. Da geht es nämlich um viele Themen, die man sozusagen nutzen kann, um sich sozusagen seinen Schreibtisch ein bisschen besser, optimaler einzurichten, damit wir uns besser wohlfühlen. Und ein Schwerpunkt ist zum Beispiel sind Headsets, aber auch Tests für Tischaufsätze und 4K-Displays, die einen USB-C-Anschluss haben. Wir gucken aber auch darüber hinaus über unsere eigenen Erfahrungen und wir haben ja auch vorher schon mal was getestet und blicken auch ein bisschen darauf, was so demnächst im Heft landet zu dem Thema. Und dazu habe ich aus der Redaktion ein paar ExpertInnen eingeladen und möchte mit Ihnen darüber sprechen. Was haben Sie getestet und was sind Ihre Erfahrungen? Und bevor ich jetzt anfange, die zu begrüßen, wollte ich noch darauf hinweisen, dass ich am Ende der Sendung wieder auf das Feedback eingehe, was ihr als ZuschauerInnen, HörerInnen, LeserInnen uns geschickt habt. Jo, dann fangen wir mal an und herzlich willkommen. Stellt euch doch mal vor, sagt kurz, welches Ressort ihr seid und was habt ihr sozusagen mitgebracht. Ulrike, fang du doch mal an.
Ja, hallo, ich bin Ulrike Kuhlmann, ich bin aus dem Ressort Hardware. Teste selber und habe mir diesmal so ein bisschen, ist auch Hardware. Also das sind Tischaufsätze, die sind halt hart. Ist jetzt nicht so viel Elektronik dran, aber man kann sie für Elektronik sehr gut gebrauchen.
Benjamin.
Mein Name ist Benjamin Kraft. Ich bin auch im Hardware-Ressort. In dem aktuellen Heft habe ich getestet 4K-Monitore mit USB-C-Dock. Und vor einem knappen Jahr habe ich mir auch schon mal Monitorhalterungen angeguckt, die man anstelle des eingebauten oder mitgelieferten Fußes am Monitor anbringen kann.
Und zu guter Letzt Jörg.
Hi, ich bin Jörg Wirtgen aus dem Mobil- und Gadget-Ressort und diesmal ging es vor allem darum, dass die anderen sich wohler fühlen, nämlich dass man mit besseren Mikrofonen und Headsets mit einem guten Mikro besser klingt in Videokonferenzen und nicht so rumpiepst.
Jörg, mit dir möchte ich auch gleich anfangen. Ich finde ja selber Videokonferenzen unglaublich anstrengend und ich glaube, eine Sache ist ja, dass es auch oft am schlechten Ton liegt oder aber auch an der Verbindung und wenn man sich so konzentrieren muss. Ihr habt ja, wie du gesagt hast, diverse Mikrofone und Headset getestet. Worauf sollte ich achten?
Im Prinzip, also das Beste ist schon, kauf dir überhaupt irgendein Headset. Damit bist du schon ganz weit vorne. So ungefähr. Wir haben uns ganz viele angeguckt und schon die billigen, so ab 30, 40, 50 Euro mit Kabel, klingen viel, viel besser als das, was man normalerweise hat. Die Webcams oder Notebooks haben im Großen und Ganzen vernünftige Mikros. Man sitzt nur relativ weit weg, sodass ganz viel Hall mit reinkommt. Ich habe mal hier gerade haufenweise angeschlossen. Da können wir auch uns mal verschiedene Sachen anhören. Das hier ist jetzt zum Beispiel ein Bluetooth-Headset, wo die Sprache wahrscheinlich nicht besonders natürlich rüberkommt, sondern ganz schön komprimiert. Aber es ist mobil, man kann rumrennen, man kann sich mal aufsetzen, einen Kaffee holen und ist nicht so an den Schreibtisch geklebt. Also es geht super viele Kriterien dabei dann halt.
Ja, ich finde auch, also es geht, aber so ganz begeistert bin ich von dem nicht. Und ihr habt ja auch ganz viele Artikel, also kleinere Artikel gemacht zu ganz unterschiedlichen. Was hast du denn da noch mit dabei? Kannst du mal vielleicht ein anderes vorführen?
Ach, wir sind direkt, genau, ich mach mal zuerst mal, wie man normalerweise klingt. Dann kommt nämlich vielleicht der erste Tipp.
Spannung. Und? Klappt das Umschalten? Nein, das Umschalten hat natürlich nicht geklappt und wir hören Jörg nicht,
obwohl
wir das. Ja, jetzt.
Ja, den soll ich natürlich muten, weil sonst, genau, jetzt haben wir schön den Hall, das ist die Webcam, aber hier ist natürlich auch ein relativ großer Raum. Also so klingt man normalerweise. Und der wichtigste Tipp ist vielleicht, ist ein bisschen, nehmt euch mal selber auf.
Das ist ein bisschen wie unter Wasser, das ist nicht schön.
Ja, und das ich weiß nicht, genau. Ob ich da einen Lüfter von dir höre. Also ich hatte letztens einen Videocall mit Ulrike und sie fragt dann irgendwann, was ist das für ein Rauschen? Und wir haben dann festgestellt, ich hatte halt auch den Laptop-Mikro verwendet und der hat dann halt unter der Last von Teams hat er dann halt den Lüfter aufgedreht.
Total, das ist es. Oft sind es tatsächlich die Lautsprecher in den Notebooks, die Lüfter in den Notebooks. Und wenn man auf dem Notebook mitschreibt, also irgendwie ein bisschen rumtippt oder auch auf dem Touchpad rumklackert, hört man das auch sehr deutlich. Das sind die größten schnell wieder wechseln.
Redet ja, kurz, genau. Mach was anderes. Ja, das genau. Das war sehr eindrücklich, also vielleicht können wir, während Jörg wechselt, er war so schnell, mal gucken. Jetzt hat er so ein, für die HörerInnen, also ein bräunliches, etwas klobiges Headset auf. Und bist du schon wieder zu hören, Jörg?
Das ist nicht klobig, das ist schick.
Das ist schick, okay, ja, da gehen auch die Geschmäcker auseinander.
So, ja. Also die Kollegen sagen immer, dass der größte Nachteil von diesem Headset ist, klingt es besser? Der größte Nachteil,
deutlich.
Wenn man den Hintergrund unscharf macht, sieht es aus, als hätte man drei Bockwürstchen am Kopf. Das ist vielleicht nicht allzu fotogen, aber so ist es ganz angenehm. Das ist ein sehr schöner, guter Kopfhörer mit einem Analogeingang. Und hier ist ein V-Moda Erweiterungsmikrofon dran, was man mit so einem Audiostecker quasi in jeden Audioeingang eines Kopfhörers stecken kann. Wenn man da einen Kopfhörer hat mit abnehmbarem Kabel und dem normalen kleinen Klinkenstecker, kann man da jedes umbauen. Und das Mikrofon ist ziemlich gut. Man hat aber halt wieder ein Kabel dran. Das ist eine ganz lustige Sache. Und da haben wir auch einen Artikel, wie Keno einen schönen Kopfhörer tatsächlich umbaut. Man kann das Ding nämlich auch richtig reinlöten. Das ist ein schöner kleiner Bastelartikel.
Du hast aber jetzt gesagt, also ich stecke quasi dieses Ansteckmikrofon in die Klinkenbuchse, habe dann aber da sozusagen eine neue Klinkenbuchse, wo ich dann das Kabel vom Rechner reinstecken kann.
Genau, ich zeige euch das gleich mal. Ich schalte noch einmal kurz um, dann sieht man nämlich direkt eins der billigsten Headsets, wie gut das immerhin schon klingt.
In der Zwischenzeit hat die Regie, Michael, gesagt, die Qualität hängt natürlich auch vom Vorverstärker ab. Also wenn der Vorverstärker vom Mainboard oder der Mainboard-Soundkarte furchtbar klingt, dann hat das natürlich auch einen Einfluss. Jörg, bist du wieder on air? Ja, genau.
So, also, da bin ich wieder. Ich muss immer so viel rumklicken hier. Das ist so umständlich. Das ist jetzt ein ganz billiges Headset, ein USB-Headset von Logitech. So die Einstiegsklasse und die Mikros sind überraschend gut, weil diese ganzen Firmen, die auch im Callcenter-Bereich tätig sind, Logitech, Jabra, Poly, Sennheiser, Epos, die müssen einfach gute Mikros bauen, sonst wären sie schon lange weg vom Markt. So. Dieses Steckmikro hier, das nimmt man einfach raus, dann kann man beliebige Kopfhörer nehmen mit so einem Eingang. Und so sieht dieses Oberteil dann aus. Ja. Also man steckt es tatsächlich rein und an der anderen Seite unten.
Ich würde das mal für die HörerInnen beschreiben. Das ist halt
ganz normalen Audiostecker, ja.
Ja, Jörg, vielleicht können wir das mal für die HörerInnen beschreiben. Also das ist halt einfach quasi so ein kleiner Mikroarm. Also eine Schnur ist das ja nicht, ne? Das ist ja ein bisschen härter, ne? Und da ist halt einfach eine Klinkenbuchse und von unten geht halt ein Kabel ab.
Genau.
Das heißt, das Kabel ist da auch integriert. Das heißt, da muss ich gar nicht irgendwie...
Ja, okay. Das kann man einmal machen. Ganz komfortable Sache eigentlich, wenn man zumindest mit Kabel sitzen will. Und bei den Kopfhörern ist es auch wichtig, dass man sich selber sprechen hört. Es gibt ja ganz viele geschlossene Kopfhörer und da wird es schnell unangenehm, wenn man viel quasselt in den Sitzungen. Also entweder hört man nur zu oder man nimmt dann lieber offene Kopfhörer oder eben On-Ear oder so, wo man auch sowieso die Umgebungsgeräusche noch hören kann. Und es gibt auch ein paar Kopfhörer, die dann so einen Transparenzmodus haben und wenn das Mikro an ist, den eigenen Ton wieder reinspielen.
Ich habe hier, glaube ich, so halboffene Kopfhörer, da geht das jetzt noch. Aber manchmal nehme ich das dann halt auch hier so ein bisschen so ein Ohr nach hinten. Ulrike und Ben, was sind denn eure Vorlieben, was so Headsets und Kopfhörer angeht?
Also ich hatte mir vorhin, weil ich eigentlich kein Headset aufsetzen wollte, weil ich jetzt ja hier mit einem externen Mikrofon, das wir mal angeschafft haben für so Konferenzen, arbeite, also zum Sprechen, aber das Mikrofon gibt natürlich keinen Ton aus. Da hatte ich mir jetzt eben tatsächlich Stöpsel reingemacht. Und die habe ich kurz vor dem Ablenk hier vor der Aufnahme wieder rausgenommen, weil ich es doch nicht aushalten konnte. Genau das, was Jörg gerade beschrieben hat, dieses Phänomen. Du hast diese Dinger da drin. Erstens nerven sie und zweitens hörst du dich nicht richtig. Und das ging gar nicht. Deswegen habe ich jetzt eben, das kann man jetzt nur, wenn man sieht und nicht nur hört, ich habe meinen quasi Mikrofonarm weggeklappt an dem Headset. Das ist eher ein günstiges Headset, das so für unsere Arbeitsmeeting tut's das, aber für einen ordentlichen Podcast ist das Mikro eher nicht geeignet.
Ben, du hast ja jetzt auch eher so einen dickeren Kopfhörer auf dem Kopf.
Ja.
Ist das jetzt für einen Uplink oder magst du auch solche Kopfhörer?
Genau, das ist, wenn du so willst, die Redaktionsausstattung für den Uplink. Das ist ein geschlossener Biodynamic Custom Game, heißt der, glaube ich. Das ist eine Abwandlung von einem reinen Gaming-Kopfhörer. Und der ist tatsächlich sehr geschlossen. Ich höre mich sehr, sehr laut gerade. Aber hat schönen Bass. Also man kann damit auch gut Musik hören. Wenn ich jetzt also sagen würde, was bräuchte ich? Ich habe kein eigenes Headset, weil ich ja vor allem Musik höre und da muss der Kopfhörer halt passen. Ich habe einen Biodynamic DT77 Pro, wie die halbe Redaktion hier. Der ist super, aber hat kein Mikro. Also leihe ich mir immer, wenn ich im Uplink bin, dieses Ding. Und das habe ich gehört, sagt die Regie, klingt ganz gut. Letztes Mal war ich dabei mit einem Bluetooth-Kopfhörer, nee, Headset, dem Sony WH-1000XM3, der eigentlich einen guten Ruf hat, aber da klagten dann die Hörer zuletzt, dass ich am schlechtesten zuhören gewesen sei. Also tatsächlich ist, glaube ich, ein Tipp, vorhin hieß es Bluetooth wegen Bewegungsfreiheit, aber wahrscheinlich Kabel liefert einfach noch die beste Qualität. Würde ich jetzt genau. Jörg nochmal fragen, stimmt das so?
Ja, genau. Das ist, eigentlich könnte Bluetooth, die Bluetooth-Codecs würden das zwar hergeben, aber wir haben tatsächlich keinen Kopfhörer gefunden, der eine richtig gute Qualität hat. Die etwas ältere Generation, gerade diese schönen ANC-Kopfhörer, wie der Sony XM3 ja einer ist, die haben so schlechte Mikros, die auch einfach nur für Telefonie gedacht waren. Da klingt man nur mit einer schlechten Handyverbindung, so ungefähr ist die Qualität. Die aktuellen, wie der XM4 zum Beispiel, die klingen ein kleines bisschen besser, aber auch die sind alle so bis 7, 8 Kilohertz begrenzt. Und alle anderen Bluetooth-Kopfhörer, die wir kennen, machen auch bei 8 Kilohertz Schluss und unten vielleicht 100 Hertz, 150, wenn man Glück hat, so ungefähr. Und das ist zwar sehr verständlich, man klingt dann sehr verständlich, aber so die volle Stimme, die man von Podcasts gewöhnt ist, die hat man da nicht dran. Das wird momentan tatsächlich nur per Kabel gemacht. Und ein Tipp in der Tat sind die Gaming-Kopfhörer, weil die meisten davon sind per Kabel angeschlossen und die haben, und einige davon haben auch ganz gute Mikros. Also dann, ich hätte hier noch einen Biodynamics MMX300, den brauche ich dann ja gar nicht, weil der klingt sehr ähnlich dem Custom Game, da brauchen wir uns jetzt, können wir uns das sparen.
Bevor du wechselst, habe ich aber noch eine Frage. Mir ist aufgefallen bei dem, das du jetzt hast, das Logitech ist das?
Ja.
Das ist, glaube ich, das Erste, was nicht hier so ein Puschel vorne dran hat.
Es ploppt auch, ne? Also das hat, ja, also genau. Ich finde, es klingt gut, aber ich habe sofort festgestellt, es ploppt ein bisschen, ne? Also genau. Wenn man so
Ja, ganz genau. Und das kann man bei diesem Bügelmikro, bei dem Ansteckmikro kann man das einfach ein bisschen wegbiegen, dann ist es nicht so schlimm. Man kann sich irgendwo für ein paar Cent auch die Ploppschütze holen. Und bei einigen sind auch welche dabei. Also das, was ich am Anfang hatte, diese Bluetooth-Kopfhörer von Sennheiser, da ist ein Ploppschutz dabei. Und hier der Biodynamic hat auch einen. was habe ich hier sonst noch so rumfliegen?
Das heißt aber, es lohnt sich unter Umständen schon einfach nur, sagen wir mal, wenn ich mir jetzt dieses Ding, was ich hier habe, dieses grässliche, billige Logitech-Teil, nein, das ist ja ganz gut, es sitzt ganz gut und man sagte mir auch, die Sprachverständlichkeit ist okay für so normale Meetings. Aber würde dann da einen Plopschutz was bringen? Also so ein Überzug sozusagen? Ich meine, den kann ich ja irgendwo runterpulen von einem alten Headset, was ich noch habe.
Ja, keine Frage. Man kann auch erstmal, weiß ich nicht, irgendwie im anderen Schaumstoff drum, um es auszuprobieren, genau. Irgendwas, was man so hat. Ich finde, es bringt nicht so viel. Ich habe hier tatsächlich einige Headsets mit und ohne Plopschütze ausprobiert. Okay. Ich fand den Unterschied nicht so groß. Also man kriegt ein schlechtes Mikro nicht gut. Man kann bei einem guten Mikro aber eben die Plop-Geräusche vermeiden. Wichtig ist aber auch, das Ding richtig zu positionieren, damit die Atemgeräusche nicht reinkommen. Also wenn ich das näher dran mache, dann hört man.
Sorry. Genau, du hast ja gerade direkt vor den Mund gezogen und wir haben es gehört.
Genau. Und auch hier ist dann das große Problem, ich selber höre gar nichts. Für mich klingt das alles völlig identisch, was ich hier mache. Und für euch sind die Unterschiede dramatisch. Ne? Das ist uns dann auch, aber vielleicht erst nochmal zu den schönen Musikkopfhörern, weil wir haben da mehrere Artikel gehabt und ich habe tatsächlich versucht, einen schönen Musikkopfhörer zu finden, den ich den ganzen Tag aufhaben kann, am liebsten mit Bluetooth, um auch mal für eine Kaffeetasse nicht immer alles abnehmen zu müssen. Und das Angebot ist total gering. Also schöne Musik-Bluetooth-Kopfhörer mit einem Mikrofonarm haben wir nur einen einzigen gefunden und der hat sogar wieder ein etwas älteres Mikro. Wenn ihr nochmal kurz Zeit habt, können wir das auch nochmal ausprobieren.
Oh, ich hätte eine Frage zu dem Mikrofonarm. Okay. Du hattest ja eben einen Mikrofonarm. Könnte man den denn zum Beispiel an dieses wunderbare Sony-Headset ran?
Theoretisch schon. Dann ist es wichtig, dass diese ANC-Kopfhörer einen Transparenzmodus haben. Also, dass sie entweder offen sind, damit man sich selber hört, oder dass sie einen Transparenzmodus haben, den man auf Knopfdruck zuschalten kann. Die meisten Headsets haben einen Transparenzmodus, den sie automatisch einschalten bei Telefonaten. Aber wenn man halt dieses Analog-Dingens da reinsteckt und telefoniert, weiß das ANC-Headset nichts davon und bleibt in seinem Musik-Bluetooth-Modus und geht eben nicht in diesen Handsfree-Modus. Das heißt, man muss gucken, dass die auf Taste auf einen Transparenzmodus schalten. Den haben viele von diesen Dingern sowieso, weil das ist auch schön, wenn, weiß ich nicht, Kollegen reinkommen, dass man den nicht abnehmen muss und man macht nur so Pieps und dann kann man da durchhören. Wir haben tatsächlich nur einen geschlossenen ANC-Kopfhörer gefunden, der einen Arm hat von Jabra. Der Klang ist ganz gut, der liegt so bei diesen 300-Euro-Dingern, wie die eben alle so klingen, die Sonys und die Sennheisers und so. Aber das Mikro ist eher wieder ein bisschen schlechter. Ich glaube, ich nehme es jetzt gar nicht, weil das ist da vielleicht nicht so doll.
Was kostet
so
ein externes Mikro zum Ran, sowas, was du da jetzt hattest?
Dieses von VModa kostet 29 Euro.
Boah, das ist ja okay, wenn ich
also einen
Kopfhörer habe, dann nehme ich einfach das Mikro und dann bin ich durch.
Ja, man muss halt einen Kopfhörer haben, der tatsächlich diese kleine Audiobuchse hat. Das sind nicht ganz so viele. Also gerade wenn man einen offenen Kopfhörer haben will, die meisten haben eben doch Parallelkabel, wo in jeden Kopfhörer eins reingeht oder in jede Muschel. Und die funktionieren dann wieder nicht. Da wäre dann die Alternative.
Könnte man das aufsplitten? Weil es gibt ja so kleine Adapter, mit denen kann man es aufsplitten. Und
das Problem,
noch eine Verbindung dazwischen,
Noch eine Verbindung und die Stecker, die in die Ohrhörer, in die Muscheln reingehen, das sind meistens keine Standardstecker. Also wenn man da beliebig viel rumlöten will, mag das funktionieren. Aber das ist dann auch vielleicht nicht mehr so die ideale Lösung. Da würde ich dann, also dann klappt vielleicht auch dieser Wunsch nicht, dass man den einen tollen Musikkopfhörer den ganzen Tag auf hat. Dann muss man halt vielleicht doch zwei Kopfhörer haben oder so. Ja. Also ich suche ja auch nach dem für mich perfekten und ich finde es nicht. Ich finde mich auch damit ab, dass es zwei oder drei Kopfhörer sein müssen hier.
Also ich habe auch so Kopfhörer von AKG, glaube ich. Da war mir wichtig, dass die abnehmbare Kabel haben und die haben auch einen ganz proprietären Stecker. Was ich hier ein bisschen spannend fand bei eurem Artikel war, dass der, ihr habt ja ganz viele unterschiedliche Sachen getestet, aber dass die eierlegende Wollmilchsau gibt's ja quasi nicht. Ich wollte auch so ein bisschen reißerisch fragen, ich weiß, wir machen das nicht, was ist euer Testsieger, so um ein bisschen das auch auszupoolen, ne? So, ich muss immer Abstriche machen, entweder tolles Mikro oder tolle Musik oder
Genau. Muss man auch momentan. Wir haben nichts anderes gefunden. Also was wir dem, wir haben, außer dass wir Lust haben, noch ganz viel mehr zu testen. Es gibt, also dieses Ding von VModa ist nicht das Einzige, was es da gibt. Es gibt noch zwei, drei andere. Es gibt auch einen, den man ankleben kann. Es gibt einen, der hat eine Bluetooth-Verbindung und der sagt dann auch, dass er darüber mehr als die 8 Kilohertz schafft. Das müssen wir alles demnächst mal ausprobieren. Als Testsieger, wenn man gute Musik haben will, mit einem Mikrofonarm, das ist einfach, weil es gibt nur einen, das ist der Jabra 85, Evolve 285. Hat eben kein so gutes Mikro, ist also eigentlich auch wieder ein Kompromiss. Was wir auch noch als einen sehr guten gefunden haben, das ist dieser Grado GW 100. Der sieht toll aus, ist ein bisschen alles Plastik, was man da sieht, hat aber eher so einen Retro-Look. Und das ist ein Bluetooth-Kopfhörer, der offen ist. Den kann man also mit allen möglichen anderen, mit Standmikrofonen und sowas kombinieren und man hört sich selber. Und der hat immerhin inzwischen modernes Bluetooth, der kann sich mit zwei Geräten automatisch koppeln. Was auch, gerade wenn man Bluetooth hat und auch mit dem Handy ab und zu telefoniert, ist das auch eine sehr coole Geschichte, dass so ein Bluetooth-Headset sich mit dem PC und mit dem Handy verbindet, sodass man das aufsetzen kann und dann gleichzeitig, also hintereinander, mit beiden Geräten dann auch telefonieren kann. Also auf dem PC stoppt die Musik, wenn einer auf dem Handy anruft, oder der Handyanruf wird sofort abgewiesen, wenn man gerade in einem Videochat ist zum Beispiel. Das ist natürlich auch eine schöne Wunschgeschichte.
Jetzt haben wir viel über die Hardware sozusagen gesprochen, aber und wir haben ja auch eben ein bisschen erwähnt, ne, der Abstand macht was aus, so. Was sind denn so eure Tipps fürs besser Klingen, so jetzt abseits davon, welches Mikro man sich kauft?
Also ja, beim Mikro ist es noch ganz wichtig. Wir haben uns auch günstige Mikros angeguckt. Da kann ich gleich nochmal umschalten vielleicht. Also es gibt diese kleinen Standmikrofone, die man sich auf den Tisch stellt. Hier dieses von Shure, das hat uns sehr gut gefallen. Die stehen aber oft zu weit weg und damit ist dann wieder nichts gewonnen. Also der Hall, den ihr eben bei mir so deutlich gehört habt, der hängt einfach nur mit dem Abstand von Mund und Mikrofon zusammen. Und das beste externe Mikrofon kriegt den Hall nicht mehr weg, wenn da 30, 40 Zentimeter dazwischen sind. Und wir kommen gleich noch drauf zu sprechen, wie hoch so die Arbeitsfläche sein sollte. Und bei mir ist es zum Beispiel, wir haben hier auch ein schönes Standmikrofon, das für 65 € ganz hervorragend klingt, aber der Ständer dafür ist zu klein. Also man braucht eigentlich tatsächlich noch, Kevan, so wie du es hast, eine richtig schöne Stativhalterung, sodass man sich das Mikro so hoch montieren kann, wie du es jetzt eben auch hast.
Also ehrlich gesagt, diese Stativhalterung, die macht mich so wahnsinnig. Das ist nämlich auch ein relativ günstiges Stativ, was mir mein Arbeitgeber gestellt hat. Und das ist eigentlich ganz nett. Man kann das so zusammenklappen, aber ich kann diesen Winkel nicht einstellen. Ja, das heißt, ich muss das dann auf dem Tisch positionieren. Und wenn ich es halt so ein bisschen leicht einklappe, dann hat es so eine Einrastfunktion und dann kippt das halt einfach so zusammen. Und mir fehlt da halt einfach so eine Dimension an Freiheit. Aber es ist schon besser. Ich kann es so ein bisschen höher machen und so, aber ich habe halt auch hier alles so ziemlich rumgerückt, damit das heute eigentlich ganz gut steht.
Also ich habe das Mikro hier so an so einem Arm, wie so eine alte Schreibtischlampe, wisst ihr, wo man sich immer die Finger klemmt, wenn man sie runter macht. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Das ist ja recht flexibel.
Und quietscht die, wenn du die bewegst, oder geht das? Wir hatten früher beim Campus gerade so Teile, genau. Die haben immer gequietscht.
Nee, das tut diese Gott sei Dank nicht mehr. Das wäre ja jetzt auch blöd. Aber ihr seht schon, man muss sie auch irgendwie in eine Position bringen, wo sie bleibt.
Ja. Genau, und diese Arme gibt es ja auch von, weiß ich nicht, 10 €, 20 € genau. Und so ab 80, 90 kann man, glaube ich, so ein bisschen was dann auch erwarten. Und Ulrike, wenn du mal ein bisschen weggehst vom Mikro, dann kann man ja auch gut demonstrieren, wie schlecht der Ton dann ganz schnell wird.
Ach so, ne? Ja, genau. Dann werde ich wahrscheinlich ziemlich hallig, ne? Kann das sein?
Ja. Ja, auf jeden Fall, genau, hallig und leiser. Gibt es denn irgendwie Orte, wo ihr geht, wo ihr sagt, okay, ich mache lieber aus dem Raum eine Videokonferenz, weil da klinge ich besser oder so? Oder ist euch das Schnuppe?
Das ist die Frage, wie viel Aufwand man da betreiben will. Klar, je kleiner der Raum, je besser man das alles mit Vorhängen und Stoffen und Styropor abdämmt, desto besser wird es dann auch. Aber will man das fürs Homeoffice machen, für eine Stunde vielleicht, die man am Tag oder eine Woche, die man mal im Uplink ist, oder einmal pro Woche, wo man im Uplink ist, den Aufwand muss dann eben jeder sich selber anschauen. Wenn man jeden Tag 2-3 Stunden in Podcast-Qualität aufzeichnen will, ist das ganz was anderes, als wenn man nur einmal die Woche das macht oder einmal im Monat. Ne?
Naja, zumal es ja auch noch ordentlich aussehen soll, ne? Also ich meine, ich kann mich da zwar in so einen Stoffkäfig wie so einen Überhang werfen, aber das sieht halt scheiße aus.
Ja.
Ja, also was wir ja noch gemacht haben, deine Frage nochmal aufzunehmen, Kevan, wir hatten ja so ein Sprechseminar und da hat die Dame gesagt, es wäre halt ganz wichtig, Podcast, sowas wie den Uplink, macht man im Stehen, weil dann die Brust frei ist und man gerade steht und nicht so hängt und auch die Präsenz eine ganz andere ist. Und das fand ich ganz spannend. Und das hat mich tatsächlich auch unter anderem dazu bewogen, da mal diese Tischaufsätze zu testen, weil ich gedacht habe, ja, eigentlich hat sie recht, im Stehen spricht man besser. Nicht zufällig singen die Leute ja auch im Stehen und nicht im Sitzen. Wenn der Chor singt, der steht immer auf.
Also ich habe früher beim Campusradio auch immer im Stehen moderiert und ich mache auch, also ich kann ja vielleicht schon erzählen, ich habe ja auch so einen Tischaufsatz, über die wir gleich reden, und ich mache tatsächlich auch Videocalls im Stehen, weil ich halt, also gar nicht so wegen dem Sprechen, also da brauche ich jetzt, glaube ich, nicht so den Bauch und die Brust frei haben für einen Videocall, aber um einfach so eine Abwechslung zu haben und nicht immer auf diesem Stuhl zu sitzen.
Okay, das kommt natürlich noch dazu, das ist auch, ja, den Rücken mal entlastet, ne, wenn man sich hinstellt. Ja. Und wenn man jetzt sagt, wann soll ich denn stehen? Und wenn man jetzt, sagen wir mal, für jeden Videocall aufsteht, also bei uns wäre das inzwischen ganz schön viel. aber das ist nicht schlecht.
Ja, aber vielleicht ist das auch, also ich weiß nicht, außer Ben hat noch was zu Mikros dringend unter den Nägeln. Zu
Mikro per se nicht, aber den kleinen Tipp, es kommt natürlich echt drauf an, wie der Mikrofoneingang am Gerät ist, also am Notebook oder am Rechner. Da haben wir bei den Mainboard-Tests, testen wir es ja immer, schon einiges gesehen, wo es dann ganz schön, naja, auch schon mal knarzt oder rattert, wenn es schlecht geschirmt ist. Also wenn das der Fall ist und man nicht anders kann und keinen Bock hat, eine riesige Soundkarte jetzt da reinzustecken in den Rechner, was ja beim Notebook gar nicht geht, so einen kleinen USB-Schniepel, die gibt es so für 15 Euro, hat Kollege Carsten Spille schon vor ein paar Monaten getestet. Und das Ding, das war so ein Sharkoon USB-DAC, heißt das, glaube ich, 15 Euro, super Klang, Mikrofoneingang, kann auch mit Headsets umgehen. Da braucht man ja gegebenenfalls auch einen eigenen Eingang, so ein Kombi, eine Kombibuchse. Da kann man mit wenig Aufwand nachrüsten, wenn es die eigene Hardware so nicht bringt. Das wäre der einzige Tipp. Oder so?
Ja. Ulrike hält gerade so einen kleinen USB-Ding in die Kamera.
Den habe ich mir fürs Handy gekauft, weil mein Handy keinen Audioausgang mehr hat, aber ein USB-C, und deswegen. Das war die Idee.
Also genau, das, man muss auch nicht viel Geld ausgeben, also 15 Euro ist ja noch zu verschmerzen, und was ich irgendwie bei eurer Mikro-Testreihe eigentlich sehr gut fand, war, da sind ja für quasi jeden Geldbeutel und jedes Bedürfnis sind sozusagen Modelle vorgeschlagen. Genau, dann schaut einfach in die Artikel, und wir haben ja schon so ein bisschen über die Tischaufsätze gesprochen, deswegen würde ich einfach mal weitergehen. Ich vielleicht kann ja mal Michael meinen Tischaufsatz, also das ist jetzt quasi mein Schreibtisch, und ich habe hier so einen Tischaufsatz, den man hochfahren kann, und dann arbeite ich manchmal im Stehen und manchmal im Sitzen. Ulrike, du hast ja verschiedene solche Teile angeguckt.
Genau, also den hatte ich tatsächlich auch, ich glaube in einer etwas anderen Größe, aber im Prinzip, diese Tischaufsätze, die sind ja nichts Neues, das kann man ja jetzt nicht sagen. Es gibt so ein paar neuere Modelle, das sind so hölzerne Teile, das ist sehr schick, da stehe ich auch gerade dran, gefällt mir auch gut, so ein Stecksystem, aber wenn man jetzt so guckt, was Kevan da hat, das ist halt so ein Tischaufsatz, der ist sehr raumgreifend, sage ich mal. Der wird nämlich komplett auch im runtergefahrenen Zustand genutzt. Also der bleibt einfach auf dem Tisch. Das ist halt sehr praktisch.
Vielleicht kann ich kurz da einsteigen, weil ich habe natürlich unsere HörerInnen vergessen. Ich nenne das Teil immer so wie so ein Bügelbrett für einen Schreibtisch. Ja. Also es hat halt so ein Scharnier, es hat halt zwei Holzbretter. Auf dem oberen kann man quasi die Monitore abstellen, und dann hat es eine kleinere Ablagefläche für die Tastatur, und es hat so eine Hubfeder, so eine Gasdruckfeder, wie man das vom Schreibtischstuhl kennt, und da kann ich dann halt mit so einem Griff an der Seite quasi den hochfahren und runterfahren, muss auch nicht das komplette Gewicht hochziehen, aber es ist auch ein bisschen anstrengend, genau.
Ja. Genau, und das solche Sachen, die sind natürlich, das ist im Prinzip ja ein höhenverstellbarer Schreibtisch, das kann man ja sagen. Ne? Ich habe einen normalen Tisch, da stelle ich das Teil drauf und dann ziehe ich ja alles mit hoch, was ich zum Arbeiten brauche. Also sowohl das Notebook als auch den Monitor, Tastatur, Maus, alles fährt mit hoch. Das finde ich extrem praktisch, wenn man den Platz dafür hat, sage ich mal so. Es gibt aber ja auch Gelegenheiten, keine Ahnung, auf dem Küchentisch wirst du das nicht immer liegen lassen können. Da werden sich viele Leute bedanken. Oder wenn man einfach nur mal seine Position wechseln will, wo man so sagt, naja, eigentlich arbeite ich im Sitzen, aber manchmal möchte ich mich auch hinstellen. Dann kann man sich entweder so ein kleines Stehtischchen kaufen oder eben so einen Aufsatz, den man dann mit auf den Schreibtisch stellt. So. Und das fand ich also ziemlich klasse. Ich habe aber gemerkt, dass es auch tatsächlich dann wiederum eine Frage des Platzes ist. Also ich habe zum Beispiel bei mir zu Hause in meinem Raum, den ich als Homeoffice nehme, also es ist unterm Dach, da ist ganz schön wenig Platz. Und da könnte ich meine getesteten Sachen alle nicht draufstellen. Das gibt der Schreibtisch einfach nicht her. Das heißt doch, dann muss ich ihn komplett abräumen. Das will ich natürlich nicht. Also muss man sich schon genau überlegen. Aber die Anregung erstmal zu sagen, arbeite mal auch im Stehen, fand ich toll und stehe ich auch immer noch voll hinter. Also ich habe vorher, bevor ich das getestet habe, habe ich immer gesagt, oh Gott, die Leute mit den höhenverstellbaren Schreibtischen, das ist doch ein bisschen übertrieben und ich bin noch nicht rückenkrank und keine Ahnung, also so ein bisschen, ne? Das ist so von mir gewiesen. Und wir hatten zu Hause die Diskussion, als wir einen neuen Schreibtisch gekauft haben fürs Arbeitszimmer, kaufen wir jetzt einen höhenverstellbaren, habe ich gesagt, brauchst du das denn? Und so, naja, hat mein Freund gesagt, brauche ich nicht. Jetzt würde ich es machen. Also ich sehe es inzwischen anders. Man kann
sich nicht dran gewöhnen. Ne? Auch sehr teuer, ne? Das ist halt.
Ja, die höhenverstellbaren Schreibtische, das hat uns dann auch tatsächlich ein bisschen abgehalten. Also die wurden zu der Zeit, das war im letzten Sommer, wo klar war, wir werden die nächsten Monate im Homeoffice sitzen. Da sind die Preise natürlich ganz schön angezogen. aber man kriegt auch günstige Gestelle für vorhandene Tischplatten tatsächlich. Mhm. Die kosten dann, weiß ich nicht, ab 200 Euro oder so. Die sind dann nicht so super, muss man überlegen. Aber ich weiß, ein Kollege hat sich so ein IKEA höhenverstellbares Untergestell gekauft und er sagt, das ist okay. Ja, das ist jetzt irgendwie nichts fürs Leben, aber für die nächste, also diese Pandemie wird er damit überstehen sozusagen.
Ben, Jörg, arbeitet ihr im Stehen oder nur im Sitzen? Oder wie sorgt ihr für Abwechslung für euren Rücken?
Ich habe mir vor einigen Jahren schon einen höhenverstellbaren Schreibtisch gekauft. Ich hatte auch erst so diesen Aufsatz, ich glaube sogar denselben, den du jetzt hast, Kevan.
Ich habe den ja von dir geerbt.
Genau, genau. Und das fand ich schon super praktisch. Also im Büro habe ich es immer sehr gemocht, weil ich da immer mal kurz sitze und dann kommt irgendwas und ich muss wieder aufstehen und losrennen irgendwo anders hin. Und das ist natürlich viel angenehmer, wenn man einfach stehen kann dazwischen. Für zu Hause habe ich mir jetzt einen höhenverstellbaren Schreibtisch geholt. Und dazu auch einen höhenverstellbaren Sattelstuhl, auf dem man dann eben auch in verschiedenen Höhen noch sitzen kann. Und das fand ich auch so ein bisschen das Entscheidende. Nicht entweder stehen oder sitzen, sondern man kann sich das je nachdem, ob man gerade vorne hocken will oder hinten, habe ich da immer, weiß ich nicht, bestimmt 3-4 verschiedene Höhen, in denen ich den Stuhl habe und den Schreibtisch dann entsprechend anpasse. Also das möchte ich nicht mehr missen. Das ist super genial.
Das heißt, dein Stuhl ist so, der kann so hoch wie so ein Barhocker, oder?
Genau, ja. Ich kann da quasi fast stehend drauf sitzen und eben ihn so weit runterfahren. Also das ist so das Höchste. Und ihn wie einen ganz normalen Schreibtischstuhl runterfahren. Und man kann da noch so sattelmäßig drauf hocken. Der hat also keine eigentliche Sitzfläche, sondern ist wie ein Sattel geformt, was auch noch mal ein bisschen ergonomischer ist. Und dann eine Kopfstütze hinten dran, habt ihr vielleicht eben gesehen. Das ist super angenehm.
Klingt spannend, ja. Und Ben, wie ist das bei dir?
Also wenn ich im Verlag bin, was im Moment auch relativ häufig ist, dann stehe ich eh alle, ich sag mal, 20 Minuten auf. Ich sitze nicht so gern so lange, dann laufe ich durch die Gegend, suche das Gespräch mit Kollegen, hole mir ein Wasser oder sowas, sodass ich eigentlich insgesamt gar nicht so viel sitze. Zu Hause komme ich gar nicht dazu, so viel zu sitzen, weil ich drei Kinder habe und dann will immer irgendjemand irgendwas, machst du mir einen Apfel, ich brauche mal ein Wasser, guck dir mal die Hausaufgaben an, so dass man dann doch mal schneller wieder aufsteht, als man eigentlich den Satz beenden kann. Nee, aber ansonsten zu Hause habe ich einen sehr, sehr bequemen Stuhl. Da oute ich mich mal als Snob. Ich habe früher noch viel, viel mehr im Homeoffice gearbeitet, bevor ich Kinder hatte. Ich habe einen Herman Miller Aeron Stuhl. Die sind super bequem. Kann ich empfehlen. Muss man sich aber auch echt gönnen wollen. Die sind sehr teuer. Aber der ist so schön einstellbar und so bequem und man sitzt da drauf und es passt sich echt alles dem Körper an und ja, sehr, also dem Rücken.
Zufällig habe ich so einen gerade hier.
Den testest du,
Ulrich? Da könnt ihr demnächst was drüber lesen.
Ja, solche Stänker, du musst ihn zurückgeben.
Das ist sehr gemein, was Ben da gerade gesagt hat.
Könnt ihr kurz beschreiben, was das, also A, wie teuer ist der so grob und was macht diesen Stuhl aus? Also was ist das Besondere, wie sieht der aus?
Aussehen, also ich glaube das Beste, das ist schwer zu beschreiben, der hat so einen sehr markanten Look. Den sieht man oft so in späten 1990er Serien als die Chef- und Startup-Sessel. Der hat eine Bespannung, die sich eben sehr, sehr gut anpasst und ist genau an den richtigen Stellen verstärkt, hat ein Polster vorne, wo der Sitz endet, dass du also nicht eine harte Kante hast, sondern darunter nochmal eine Unterstützung. Du hast eine schöne Unterstützung im Rücken, da gibt es ein optionales Teil zu. Und den habe ich glaube 2008 bekommen und benutze ihn immer noch begeistert. Und damals, seitdem ist er leider noch teurer geworden, kostete er in einem Angebot, wo ich ihn bekommen habe, ich glaube 900 Euro. Und das ist 2009 gewesen. Und seitdem, wie gesagt, ich habe mal neulich geguckt, die Gebrauchten fangen so bei 1200 an. Also das muss man schon wollen. Damals hat sich das für mich gelohnt, weil ich ja bestimmt 8 Stunden am Tag mindestens in dem Stuhl gesessen habe. Heute würde ich mir das sehr überlegen, aber es gibt ja auch andere Marken. Von diesen bin ich sehr überzeugt, weil ich ihn halt kenne. Also will ich nicht zu sehr Werbung für machen.
Ja. Ich habe hier die Gaming-Variante natürlich. Wir nehmen ja nicht irgendeinen profanen Stuhl für den Test. Der sieht vor allen Dingen cool aus. Ich sitze sehr gut drauf. Ich habe den natürlich nicht allein getestet, weil ich meine, nur weil ich da gut drauf sitze, heißt das ja gar nichts. Ich habe ihn mehreren anderen Kollegen gegeben zum länger drauf sitzen und die Reaktionen waren unterschiedlich. Die eindeutigste Reaktion kam von unserem Hardware-Tester Dennis oder Denise. Der hat ihn mir innerhalb von 2 Minuten wieder zurückgegeben, weil das Problem war, der ist nicht elektrisch isoliert und er konnte damit, er hat sofort einen Schlag gekriegt.
Ja, es gibt da unterschiedliche Rollen, die man dafür kaufen kann.
Genau, aber ich meine, ich habe jetzt die Rolle, die sie so anbieten. Und das fand ich beeindruckend. Da habe ich gedacht, was macht er denn? Schob er auf einmal wieder mit dem Stuhl rein. Ich sage, was machst du? Er sagt dann, nee, den kann ich nicht nehmen. Geht nicht.
Ja, jetzt muss man wissen,
aber das war jetzt eine extreme Sache. Ja. Die anderen waren teilweise begeistert, teilweise eher skeptisch.
Ja, muss man wissen, nur ein bisschen als Kontext. Denise sitzt gerade im Raum hinter mir und testet Mainboards für die nächste Ausgabe. Und wenn man sich vorstellt, er rollt da durch die Gegend von einem Testsystem zum nächsten, fasst es an, macht ein Reset durch Körperentladung.
Ja, genau.
Ist das ganz schöner Mist.
Deswegen hat das mir auch sofort zurückgegeben. Also das
konnte man vergessen.
Ja. Also und der Stuhl kostet deutlich über 1000. Deutlich über
1000. Ja, also da muss dann einem sozusagen das bequeme Sitzen auch sehr wichtig sein.
Ist es ja auch. Also sitzen ist ja, wenn du denkst, du, sagen wir mal jetzt, wenn du nicht aufstehst, sondern du sitzt 8 Stunden, dann finde ich schon, ist das Sitzen wichtig. Ja.
Auf jeden Fall. Also mir hat das gesundheitlich ganz viele Probleme beseitigt, seit ich irgendwie Stehstuhl und Hocken und Stehtisch habe. Also auf jeden Fall kann ich nur empfehlen. Und viel Bewegung natürlich dabei.
Ja. Also mir hat auch, wie gesagt, dieser Tischaufsatz geholfen. Ich habe jetzt im Nachhinein gedacht, also ich habe jetzt so ungefähr 130 Euro dafür ausgegeben. Also ich hatte den ja schon im Verlag, weil ich den ja von dir übernommen hatte, Jörg. Und dann war ich jetzt halt hier zu Hause und dachte ich, dann hole ich mir den einfach auch für zu Hause. Im Nachhinein habe ich jetzt auch gedacht, so eigentlich habe ich eine schöne Tischplatte. Hätte ich auch nochmal gucken können nach einem günstigen Untersatz für einen auffahrbaren Schreibtisch. Also wo ich mir dann einfach das Geld für die Tischplatte spare und meine jetzige verwende.
Ja, aber es wird trotzdem teurer, ne?
Also ja.
Das muss man sagen.
Ja, klar, aber dann ist Also wenn ich sage so, okay, 130 versus 200 oder 130 versus 400 oder 500, dann ist das natürlich eine andere Hausnummer. Mhm. Was mich halt echt dran stört, das ist halt so ein schwarzer Block. Ne? So oder so. Und du hattest ja auch so welche, die sahen ein bisschen hübscher aus. Ne?
Ja, das waren insbesondere diese Stecksysteme aus Holz. Das ist halt auch relativ neu, die gibt es so seit 2 Jahren oder so. Das ist ganz tricky, die werden überhaupt nicht zusammengeschraubt oder irgendwas, sondern man steckt nur 4 Bretter ineinander und dann hat man seinen höhenverstellbaren Aufsatz, eben 2 Ebenen, auf die eine kommt die Tastatur und Maus und auf die andere halt das Notebook und dann haben die auch noch Platz für Kaffeetasse und Stift und was weiß ich. Und das finde ich schon sehr schick, sehr praktisch, aber eben auch, ja, man muss den Platz haben. Ich bedauere es sehr, dass ich noch keine Lösung gefunden habe in meinem Homeoffice für diese Dinge, aber das wird sich ja noch.
Ja, genau. Wenn ihr sehen wollt, wie die Teile aussehen, dann schaut einfach ins Heft. Ne? Da sind die verschiedenen. Ja. Da ist mir auch eins aufgefallen, da war ein Lüfter dran. Also das war jetzt nicht eins von den Holzteilen, das war so ein Metallaufklapp, keine Ahnung, sah ein bisschen aus wie so ein Roboter aus Star Wars, der so wackelig auf seinem Beinchen steht. Also bringt dieser Lüfter etwas? Also macht das Sinn, meinen Laptop mit externen Lüftern zu kühlen?
Nein, der bringt vor allen Dingen Lärm. Also das kann man wirklich, der übertönt jedes Notebook. Also wir haben den gemessen und der ist lauter als ein Gaming-Notebook in Aktion. Also das kann man wirklich vergessen. Außerdem, diese kleineren Aufsätze, die du jetzt so als Star Wars Roboter sozusagen beschrieben hast, die sind im Grunde genommen mehr so fürs Sofa oder wenn man so oder fürs Bett, wenn man so ein Tablett, um das Notebook darauf zu stellen, damit eben das Notebook nicht direkt auf den Beinen oder auf der Bettdecke oder so liegt, damit es nicht so warm wird. Das ist ja auch sinnvoll, ne? Also man kriegt ja jedes Notebook kaputt, wenn man das nur schön kuschelig einpackt. und da hilft es natürlich, aber wenn ich mir jetzt denke, diese Lüfte anzumachen, das ist ja dann doch relativ nah an den Beinen dran. Das fand ich jetzt nicht so angenehm. Ja, und der Lärm, das kann man völlig vergessen. Und es gab einen zweiten Tisch, der war eigentlich ganz genauso, aber ohne die Lüfter und der ist deutlich empfehlenswerter. Also weil diese Lüfter außer Krach bringen die gar nichts. Das ist nicht.
Ich habe jetzt hier meinen Tischaufsatz ja auch mit so einer Monitorhalterung ausgestattet quasi. Das heißt, der Monitor und der Laptop, die hängen quasi so in der Luft. Dann habe ich halt da auch ein bisschen Freiheit, kann da ein bisschen mehr ablegen. Genau, Ben, du hattest ja erwähnt, du hattest die getestet. Ich würde jetzt sagen, wir sind jetzt schon so lange am Quatschen, da würde ich gar nicht so stark drauf eingehen wollen. Oder willst du noch mal sagen, so was war da dein spannende Erkenntnis von dem Test aus dem letzten Jahr? Was hat dich da überrascht?
Überrascht nicht so sehr wie, na vielleicht doch, also das gar nicht so sehr die Ergonomie. Ich meine, jeder kennt den blöden Ständer, den Fuß am Monitor, den man gar nicht einstellen kann. Wenn es ganz blöd kommt, dann nicht mal Höhenverstellung, sondern nur Neigung, was irgendwie das absolute Minimum ist, was gehen sollte. Aber eine Höhenverstellung ist so wichtig, dass du eben in der richtigen Höhe auf den Monitor blickst und so weiter. Das mal außen vor. Natürlich bringen die Monitorarme das alles und man kann sie im Idealfall auch seitwärts bewegen, was natürlich toll ist, um die Sitzposition eben oder ihn, den Monitor an die Sitzposition anzupassen und nicht umgekehrt. Das größte Ding, was mich so ein bisschen, also was ich mitgenommen habe, warum ich die cool finde jetzt, ist, man hat unheimlich viel Platz plötzlich auf dem Schreibtisch. Man hat weniger Kabelsalat, weil man die Kabel am Arm lang führt. Der Fuß ist nicht mehr da. Die meisten klemmt man ja hinten, also diese Klemmfüße eben, an die Tischplatte des Schreibtisches, sodass man plötzlich diesen ganzen Standfußbereich frei hat. Du kommst einfach unter den Monitor, kannst da Sachen hinstellen. Und um jetzt nochmal doch ein bisschen den Schwenk zum aktuellen Heft auch zu finden, die USB-C-Docks sind natürlich super. Du kommst mit dem Notebook hin, klemmst mit einem Kabel dein Notebook ran, hast die Stromversorgung fürs Notebook, hast die USB-Datenleitung zum Monitor und Displaysignale laufen auch noch drüber. Das ist einfach mal cool. Du kommst nach Hause, Tastatur und Maus liegen schon da, du klemmst es ran, setzt dich ran, großer Bildschirm, normale Tastatur, normale Maus, freier Schreibtisch, so willst du es haben. Das ist cool.
Jetzt hast du schon ein bisschen vorweggegriffen, also genau, nämlich das, was du sozusagen eigentlich im Gepäck hast, als das Spannende ist ja quasi die 4K-Displays, die halt eben per USB-C sich anschließen lassen. Und wenn die dann natürlich, wenn so ein Monitor dann da an so einem Arm hängt und dann der Laptop dann irgendwie auf so einen Ständer draufkommt und dann nur das eine Kabel. Ich habe es hier fast ein bisschen bei mir. Ich habe aber einen USB-C-Dock mir gekauft. Aber ich war ja letztens in der Redaktion und dann hatte ich brauchte ich halt irgendwie einen LAN-Anschluss und wir fanden keinen Adapter. Und dann hast du gesagt, ach, ich gebe dir mal hier so einen 4K-Monitor, ja. Den habe ich dann bei Pina auf den Schreibtisch gestellt, habe meinen Laptop angeschlossen, der ja mit Linux läuft, ja, und ich war so begeistert, ja. Alles lief sofort aus dem Stand, der Laptop wurde geladen, LAN ja, war da.
Aufwiesen. Genau, das Ding, das ist der Philips-Monitor im aktuellen Test, der ist echt ziemlich genial ausgestattet. Der hat nämlich Gigabit Ethernet hinten eine Anschlussleiste und oben eine Ausklapp-Webcam, die, wenn man sie nicht braucht, eben im Gehäuse, im Rahmen verschwindet. Und das fand ich auch ziemlich cool, mit einem Kabel angeklemmt, hatte ich ja schon gesagt. Aber dass es eben auch sozusagen neudeutsch out of the box unter Linux läuft. Welche Version hattest du da gerade am Laufen?
Ich Ubuntu 2004 LTS.
Ja. Also auch nicht die allerneueste Cutting-Edge, Bleeding-Edge-Variante, genau. Sondern ne, angesteckt ging. Und das fand ich auch cool. Das war ja lange so ein Problem.
Aber was, also ich meine, bei USB-C, ne, so da gibt's, es ist ja diese USB-Lotterie, nenne ich das jetzt mal, ne? Es gibt lauter Bezeichnungen und jeder Hersteller jongliert da auch mit den Zahlen und Ziffern. Und was muss ich denn da beachten, wenn ich so einen Monitor mir hole? Damit das möglichst problemlos mit meinem Laptop läuft.
Also trotz aller Vereinheitlichungen ist es immer noch ein bisschen schwierig. Die Hersteller geben, also anders, wenn man da Bildsignale drüber ausgeben möchte, dann soll es auf jeden Fall im Datenblatt stehen, dass man dann DisplayPort 1.2 über USB-C hat, mindestens 1.2. Dann kann man nämlich 4K nativ mit 60 Hertz ansteuern. Problematischer ist das, was du gerade erwähnt hast mit USB, weil die alle an sich korrekt, aber trotzdem verwirrend mit USB 3.2 werben. Ich will da gar nicht den langen Exkurs machen, aber ganz viel von dem, was USB 3.2 genannt wird, ist auch heute noch USB 3.0, was ja nicht langsam ist, aber eben auch nicht so schnell, wie es impliziert. Der eigentliche Knackpunkt ist, also du hast gefragt, worauf soll man achten? Auf jeden Fall eben ein aktuelles USB-C mit 3. irgendwas und nicht 2 und eben DisplayPort 1.2. Dann kann man noch gucken, wie viel Energie kommt über die USB-C-Verbindung. Das Stichwort da heißt USB-PD für Power Delivery. 15 Watt sind nur für kleine Notebooks ausreichend. Das ist die Minimalversion. Und dann geht es hoch bis 90. Ich glaube, Dell hat auch Geräte, die über 100 machen. Das ist dann aber schon nicht mehr spezifiziert. Das sind so die Eckpunkte, wenn man ein Notebook anschließen will. Jetzt aber nochmal der kleine Exkurs. Doch, das Gemeine ist, man muss sich bei diesen 4K-Displays nämlich mit USB-C entscheiden, willst du volle Auflösung und 60 Hertz oder willst du eine hohe Geschwindigkeit am USB-Hub? Denn beides geht nicht gleichzeitig. Entweder hast du 4K mit 60 Hertz, dann hast du aber nur USB 2.0 Geschwindigkeit, was für Tastatur und so reicht, aber am USB-Stick vielleicht mal ein bisschen lahm wird. Und gerade zum Flaschenhals wird bei sowas wie beim Display, was du ausprobiert hast mit Gigabit Ethernet, da bleiben dann halt maximal noch 30 Megabyte pro Sekunde übrig. Und eben nicht die 100 oder 100 ein paar, die man sonst hat. Oder will ich eben schnelles USB, aber dafür 4K mit 30 Hertz, was mich stören würde, weil dann bewegte Fenster so übers Bild ruckeln und beim Tippen und so weiter stört es nicht, aber sobald irgendwas in Bewegung ist, merkt man es halt dann doch arg. Ich bin sowieso verwöhnt, weil ich zu Hause einen 140 oder 144 Hertz Monitor habe. Das finde ich schon sehr smooth, aber nicht 4K natürlich. Wenn man also sagt, ich brauche schnelles USB, muss man sich überlegen, schalte ich dann lieber die Auflösung runter, dann kann ich auch wieder mehr oder eine höhere Bildwiederholfrequenz haben, aber dann hast du halt kein 4K.
Ist da eine Verbesserung abzusehen? Entschuldigung.
Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Eigentlich müssten schnellere Standards wie Thunderbolt 3 und USB 4/Thunderbolt 4, das ist ja das nächste Benennungswirrwarr, mehr können. Ich kann das jetzt aber aus dem Kopf ehrlich gesagt nicht sagen. Auch weil es dann wieder ein kann, muss aber nicht sein. Also der größte Aufreger für mich ist folgender. Das möchte ich nur loswerden, weil das wirklich, das ist für mich so unverständlich, dass man sagt, wir entwickeln jetzt USB 4 auf Basis von Thunderbolt 3. Und als optionale Komponente nehmen wir Thunderbolt 3 mit rein, aber es ist nicht verpflichtend. Das kann ich einfach, das verstehe ich, das will nicht in meinen Kopf rein. Erst mit Thunderbolt 4 ist alles drin, was Thunderbolt 3 und USB 4 umfasst, außer USB 3.2 Gen 2 X2, was die schnellste USB 3.2 Ausbaustufe war. So.
Okay, ich bin lost.
Genau, willkommen im Club. Also ohne mein Cheat-Sheet, was ich hier regelmäßig vor meinen Rechner lege, wenn ich über USB schreibe, wäre ich auch nicht in der Lage, das alles runterzubeten. Ja, also.
Warum hast du dich denn jetzt eigentlich entschieden, diese Monitore zu testen? Also was war die Motivation? Also 4K-Displays habt ihr ja schon öfters im Testfeld gehabt, ne?
Wir sind endlich aus der Henne-Ei-Phase raus, wo man sagt, ich habe ein USB-C-Notebook, aber keinen USB-Monitor oder umgekehrt. Also die Hardware findet endlich so ein bisschen zusammen und ist auch an dem Punkt, wo eben diese USB-Power-Delivery zuverlässig eigentlich an Bord ist. Oder auch schon Zusatzsachen wie, du kannst auch eine zweite Quelle anschließen, sodass du Split-Screen machen kannst, also Picture-by-Picture. Es ist ein bisschen auch der Homeoffice-Aspekt, das treibt uns natürlich alle im Moment um, was ist sinnvoll für den Heimeinsatz. Und wenn jetzt Leserinnen und Leser mehr mit aktueller Hardware unterwegs sind, die vielleicht vom Arbeitgeber gestellt wird, und dann kommt man mit dem USB-C-Notebook nach Hause, dann will man auch ein passendes Arbeitsgerät zu Hause haben. Also den den Monitor natürlich mit USB-C-Schnittstelle.
Jörg, du hattest ja eben bei den Kopfhörern gesagt, ne, so Bluetooth, ein bisschen Freiheit und so. Wie ist das denn bei euch, Jörg und Ulrike? Wie wichtig ist euch sozusagen, da nur so ein Kabelchen zu haben? Oder sagt ihr, ach, das, ich bin eigentlich bisher auch ganz gut zurechtgekommen mit mehreren?
Ich hatte zufällig eins der ersten Notebooks, was per USB-C alles konnte. Und ich habe mir sofort so einen Monitor geholt und ich will nie wieder was anderes haben. Das ist doch genau das Kabel, wo wir seit 20 Jahren von träumen. Ein Kabel und alles geht. Und tatsächlich, genau wie du, habe ich mir jetzt trotzdem einen USB-C-Dock kaufen müssen, weil mein WLAN hier nicht so dolle ist und ich per Gigabit gerade für die Videosachen irgendwie rein wollte. Und von daher 4K-Monitore mit LAN werde ich gleich sofort lesen. Also das finde ich unglaublich geil. Ich würde nie wieder was anderes haben wollen. Und gerade im Büro ist es ein großer Vorteil, wenn die Homeoffice-Leute wiederkommen und an wechselnden Schreibtischen sitzen. Und dann hat man eben USB-C als herstellerübergreifenden Docking-Anschluss sozusagen. Das heißt, es ist völlig egal, mit welchem Notebook man da kommt und welches Display da gerade steht. Und bei einem alten Display nimmt man halt einen USB-C-Dock und kann dann trotzdem noch irgendwie was aufrüsten. Das ist super wichtig, dass dann eben jeder mit seinem Büro-Notebook oder privaten Notebook an jedem Monitor einfach arbeiten kann. Finde ich super.
Und bei dir, Ulrike?
Also ich habe überall Monitore mit USB-C, sowohl auf der Arbeit als auch im Homeoffice, und ich würde nichts anderes mehr machen, weil ich das, also ich, meine Arbeitsplattform ist tatsächlich auch ein Notebook, und das trage ich dann halt auch mit hin und her, und es ist einfach. Davor habe ich Bluetooth-Tastatur und Maus, und ich muss halt nur diese USB-Verbindung, also nur das USB-Kabel anstecken, Notebook anmachen und los geht's. Und besser geht's nicht. Also das ist schon toll. Also und ich denke auch, das ist so was, was sich auf Dauer durchsetzen wird, diese ganzen Kabel zu ziehen. Das nervt auch einfach.
Und im Mobilressort probieren wir ja auch mal aus, dann alles mögliche andere Graffel daran anzuschließen. Und erstaunlich viel funktioniert. High-End-Handys haben einen Desktop-Modus unter Android. Schließt man eine USB-C-Dock an, zack, Display ist an, LAN-Anschluss ist gefunden, USB-Maus, USB-Tastatur funktioniert. Sogar das manchmal noch angeschlossene Android-Handy wird als USB-Device erkannt und sowas. Die iPad Pro, mit denen funktioniert das auch gut, die einen USB-C haben. Ziemlich viele Tablets, Android-Tablets funktionieren damit. Ich hatte letztens mein Notebook zu Hause vergessen, habe mein Android-Handy angeschlossen an den USB-C-Kram und konnte einfach weiterarbeiten.
Ja. Das ist schon ganz cool. Da hatte ich übrigens auch gerade einen Artikel zu, ne? Am iPad einen ganzen Artikel schreiben, iPad im Homeoffice. Ja, ich möchte noch einen ganz
kurz. Nur mittelbegeistert.
Es ging insgesamt ganz gut, aber Safari ist halt nicht so mit unserem CMS befreundet, sage ich mal. Einen ganz, ganz großen Vorteil möchte ich noch nennen von USB-C. Die USB Superposition ist endlich ausgemerzt. Man kann das Ding mit einem Versuch einstecken. Muss nicht mehr rumraten.
Ja, die drei Seiten des USB, Micro-USB-Anschlusses, ja.
Was haben wir geflucht bei den blöden Mikros, wo tatsächlich welche mit Micro-USB noch dabei waren? Ich glaube, ich habe ein Kabel allein nur beim Testen schon wieder zerschrottet dabei.
Also ich muss auch sagen, ich bin von USB-C auch total begeistert. Ja, also ich habe auch mittlerweile, also meine Frau hat ein bisschen geflucht, weil ich damals halt einen Laptop geholt habe mit USB-C und sie so, nee, ich will aber noch einen USB-A für einen Stecker, für einen USB-Stick und so. Bei dem war das aber sozusagen die Ausbeute noch geringer, aber bei meinem neuen Notebook, ich finde es einfach total super. Und dann auch mein Handy hat USB-C, meine Kopfhörer, hier, ich habe auch diese Sony, die haben auch USB-C. Das heißt, ich habe nur noch ein Ladekabel dabei. Ich nehme einfach nur noch das Ladekabel von dem Laptop mit. Ja, das habe ich immer in der Tasche. Hier habe ich ja die Dockingstation und lade halt alles mit allem. Und dann habe ich noch so ein USB-C zu USB-C-Kabel. Da habe ich mich auch schon mal in den Park gesetzt und dann halt das Handy als Modem benutzt oder als USB-Tethering und war dann so damit online und gleichzeitig hat das Notebook das Handy geladen, so dass das nicht leer lief, obwohl es halt so im Einsatz war. Und genau, also ich finde es eigentlich sehr komfortabel. Ich habe nur festgestellt, ich hatte erst einen USB-C-Dock bestellt. Und das hat dann beim Laden hat das gefiept, ne? So und dabei war das gar nicht mehr so günstig, ne? So und habe jetzt irgendwie bei eBay irgendwie relativ günstig so als Neuware, B-Ware deklariert von einem anderen Hersteller, und das läuft eigentlich ganz gut.
Nochmal zu dem Aspekt, dass sich deine Frau beschwert hat, das finde ich tatsächlich ähnlich, wenn ein Notebook ausschließlich USB-C hat, ist das im Augenblick noch hinderlich, weil es gibt noch viele Geräte, die eben kein USB-C haben. Das heißt, man muss dann immer einen Adapter mit haben. Genau.
also da gibt's auch kleine.
Das finde ich schon blöd. Also das, ich verstehe das. USB-C ist natürlich die platzsparendste Buchse und so. Und wenn ich jetzt ein super flaches Notebook habe, dann ist das natürlich toll, wenn da alles nur USB-C ist, aber nervt mich auch. Also mein Notebook hat Gott sei Dank noch einen anderen USB-normalen. Genau. Alle haben solche Adapter mit sich rumfliegen. Das ist super. Aber das ist doch, ich meine, das ist eine Frage der Zeit. Ne? In ein paar Jahren wird es nichts anderes mehr geben und dann ist halt der Drops auch gelutscht, aber im Augenblick ist es tatsächlich noch nervig.
Ja, dann müssen wir jetzt nur noch merken, ob es Thunderbolt 3 oder Thunderbolt 4 oder USB 4 ist. Aber
passen wird es ja erstmal und sei es mechanisch.
Ja, also was mich hier halt mehr nervt, ist, dass zum Beispiel mein Notebook, obwohl es auch nicht so günstig war, nur zwei USB-C-Anschlüsse hat. Und ich finde, da hätte ein dritter schon reingepasst, weil, also ich meine, jetzt mit dem Dock geht das, aber wenn ich einen habe zum Laden, dann habe ich nur noch einen. Ne, jetzt habe ich halt zwar so einen Adapter, der jetzt einfach von USB-C auf USB-A ist. Ich hab's richtig gesagt. Wenn ich dann, keine Ahnung, einen USB-Stick dran habe, dann kann ich nicht noch eine Funkmaus mit einem USB-Dongle anschließen oder sowas. Ne? Und natürlich gab es Situationen, wo sie mir dann halt sagen konnte, habe ich dir nicht gesagt, jetzt fehlt uns der. So, aber ja. Wobei es auch ein bisschen lustig ist, dass eigentlich so ein ultramobiles Gerät jetzt hier so als Homeoffice-Gerät versackt.
Da hat Logitech was Lustiges, das haben wir beim Testen gemerkt. Die haben Kopfhörer, die Logitech Zone Wireless und die gibt es in der sogenannten Plus-Variante. Die haben ein schönes Mikro für Bluetooth-Kopfhörer. Und da gibt es die Plus-Variante hat dann einen speziellen Dongle dabei, der dann proprietär das Ding anknüpft. Und dieser Dongle kann auch die Logitech-Protokolle für Maus und Tastatur. Dann kann man tatsächlich mit einem Dongle Maus, Tastatur und Headset anschließen und spart sich da irgendwie einen Steckplatz. Hat man schon mal einen mehr.
Ja, das ist dieser Universal-Dongle von denen, oder?
Ja, genau.
Ja, meine Maus, die hat leider noch den alten habe ich deswegen noch zwei Dongles. Ich fand es jetzt ein bisschen Quatsch, jetzt einfach eine neue Maus zu kaufen, damit die mit dem Dongle von meiner Tastatur koppeln. Was ist, ich würde jetzt vielleicht nochmal so, wir kommen ja so ein bisschen ans Ende, so, was ist denn vielleicht euer Tipp so fürs Homeoffice, jetzt Also ob jetzt ein Gadget oder was man machen kann, irgendwie euer Tipp sozusagen, um ein bisschen im Homeoffice ein bisschen glücklicher zu sein oder sich wohler zu fühlen. Wer mag loslegen?
Das Wichtigste ist abschalten. Ich glaube, wir haben anfangs haben wir uns ja alle gefreut, juhu, zu Hause arbeiten, und jetzt denken sich alle, oh Gott, im Büro schlafen. Also jeder muss sich einen Mechanismus bauen, die Arbeit sein zu lassen. Ob das jetzt irgendwie Teams zuzumachen oder das Notebook zuklappen und ein anderes Gerät oder ein T-Shirt wechseln oder was auch immer. Irgendeinen Mechanismus braucht man, finde ich. Und danach kommt gutes Sitzen.
Abschalten und gutes Sitzen. Ben, Ulrike, was sind eure Tipps fürs Homeoffice?
Ja, also wenn es eben geht, das Homeoffice, das Büro fürs Homeoffice nicht im Wohnzimmer. Das ist natürlich ein Luxus, dass man das kann. dann kann man nämlich die Tür zumachen tatsächlich.
Jörg verdeckte gerade die Kamera.
Ich habe es im Wohnzimmer, ja.
Wie gesagt, das ist ja auch ein Luxus, wenn man das kann. Ne? Das ist ganz wunderbar. Ansonsten glaube ich auch, dass die Sitzgelegenheiten sind ziemlich wichtig. Oder eben deswegen auch dies mit diesen Tisch aufsetzen, dass man sich eben bewegen kann. Weil die Tendenz im Homeoffice, jetzt mal abgesehen von Ben, der von seinen drei Kindern des Öfteren belästigt wird, ist das schon
nicht
die Tendenz,
belästigt.
Dass man sagt, nein, Entschuldigung, natürlich nicht.
Bitte.
Belästigt. Dass man da doch dazu neigt, dann zu versacken, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und da hilft es dann schon, mal aufzustehen und eben auch ein ordentliches Sitzmöbel zu haben. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Ja. Und alles andere, klar, also alles, was im Homeoffice nicht funktioniert, das nervt natürlich umso mehr. Hier auf der Arbeit könnte ich dann immer noch sagen, Ralf, es funktioniert nicht. und das kann man halt zu Hause nicht, deswegen ist es da besonders wichtig, dass alles einigermaßen zusammenspielt, auch an Hardware und Software, aber das ist ja dann meistens eine Frage der Zeit. Irgendwann hat man es so weit, dass es geht, zumindest.
Und Ben, jetzt du mit deinen drei Kindern, was ist dein Tipp vielleicht auch für die Eltern unter unseren ZuschauerInnen?
Wenn deine Kinder sind nicht lästig, das war gar nicht, ich habe das so flapsig gesagt.
Ja, ehrlich gesagt, nee, ich habe keine Lösung für dieses Phänomen, weil ich auch, die sind halt sehr unterschiedlich alt. Also der Ältesten kannst inzwischen sagen, du, ich brauche jetzt mal eine Stunde, kannst einfach mal nicht reinkommen. Aber dem Jüngsten, der ist noch keine 5, der versteht es halt nicht und kommt dann reingepoltert, weil er in dem Moment einfach das drängende Bedürfnis hat, ich brauche jetzt einen geschnittenen Apfel. Da muss die Welt halt anhalten. Ich glaube, das Einzige, was man da sagen kann, ist die Gelassenheit mitbringen. Und die habe ich leider so gar nicht. Aber die Gelassenheit mitbringen, sich darauf einzulassen und zu sagen, okay, das mache ich jetzt. Und dann aber irgendwie so gut wie möglich auch zu sagen, ich mache jetzt hier mal die Tür zu. Und wir haben es schon überspitzt so gesagt, wenn du nicht gerade blutest, kommst du bitte nicht rein. Nein, also nicht ganz so schlimm, aber schon irgendwie Regeln finden für sich und dieses, wie das überhaupt funktioniert. Ich glaube, ich habe keine guten Tipps. Die anderen Tipps kennt jeder, der zu Hause arbeiten muss und Kinder hat, denen man vielleicht auch noch mit Hausaufgaben helfen muss, dass man da die Geduld noch aufbringt, dass man eben die eigene Arbeit so gut wie möglich, auch wenn das nicht so richtig toll für den eigenen Tagesablauf ist, in einen Bereich verschiebt, wo man dann das ohne Kinder machen kann und niemanden wegschicken muss. Denn natürlich merken die das auch und wissen nicht immer, damit umzugehen. Das ist eine Lektion aus der Pandemie, die ich für mich mitgenommen habe mit Homeoffice. Deshalb bin ich auch so viel wie möglich, wenn es denn geht, im Verlag, weil das einfach nicht schön für die Familienruhe ist, sage ich mal. Aber um jetzt nochmal von dem Ganzen nicht so schön wegzukommen, ein Aspekt, den Ulrike angesprochen hatte, ist ja hier im Verlag, bei der Arbeit muss der Arbeitgeber sich drum kümmern, dass alles passt. Das bezieht sich natürlich auch auf die Möbel, nicht nur auf, wir haben jetzt so viel von Sitzgelegenheiten gesprochen, der Tisch muss die richtige Höhe haben, der Monitor muss richtig ausgerichtet sein. All diese Sachen, dass man sich nicht zu Hause, weil man so ein bisschen rumschlunzt und den Rücken kaputt macht, solche Dinge. Und ganz wichtig ist natürlich, dass man zu Hause auch, so wie man es bei der Arbeit hoffentlich ja macht, auch mal eine Mittagspause macht und sagt, so jetzt ist Schicht, man holt sich nicht das Essen an den Schreibtisch und krümelt dann in die Tastatur, sondern sagt, ich esse jetzt unten an meinem Tisch was oder stehe mal kurz auf und was weiß ich, setze mich raus oder so, dass man sich die Pause nimmt. Bewusst eben noch mal kurz von der Arbeit entkoppelt, was ganz anderes macht. Das ist so für mich, das brauche ich. Da stehe ich dann, das sagte ich ja vorhin, ich stehe sowieso viel auf und gehe einfach durch die Gegend. Ich habe dann also nicht unbedingt immer eine große Pause, aber sich diesen Moment für sich zu nehmen, sich zu sammeln, das ist so, glaube ich, das, was ich für mich mitgenommen habe.
Ja, ich habe da einen riesen Respekt vor allen Eltern und es ist ja wirklich eine schwierige Situation. Das braucht man ja auch gar nicht kleinreden. Und ja, Gelassenheit ist auch vielleicht nicht immer einfach, aber zumindest sich das vorzunehmen und zu gucken, dass man, wo findet man vielleicht ein anderes Ventil oder eine Lösung. Deswegen finde ich es auch eigentlich ganz legitim zu sagen, hey, dann geht halt Homeoffice nicht, weil manche Leute denken ja, also Homeoffice und Kinder geht ja eigentlich nicht. Ne? Das ist Kinderbetreuung. Und genau, aber danke für eure persönlichen Tipps. Also mein persönlicher Tipp ist, also ich versuche zum Beispiel, wenn ich Telefonate habe, die vielleicht auch mit einem Spaziergang zu verknüpfen, wenn ich mir jetzt nicht gerade viele Notizen dazu machen muss, wenn ich mich da irgendwie absprechen muss, zum Beispiel für einen Uplink oder so, dass ich dann telefoniere und einem um den Block laufe und halt auch tatsächlich diesen Wechsel zwischen Stehen und Sitzen. Meine Frau, die, jetzt bin ich so ein bisschen Mario Barth-mäßig immer meine Frau, aber die hat so einen Ball, so einen Gummiball, auf dem sie sitzt und sie sagte auch so, ja, so wenn sie so Seminaren, Online-Seminaren, das brauchst du auch keinen Energizer, weil sie da halt immer auf diesem Ball so rumhüpft. So, ich persönlich fand den Ball nicht so dolle, also guckt einfach, was ihr für euch da findet, dass ihr euch damit gut fühlt. Demnächst wird Ulrike auch nochmal Licht testen. Das ist ja auch so ein Thema. Ich habe jetzt hier einfach so ganz, ja, das Kabel ist zu kurz, einfach so eine Schreibtischlampe genommen und eine LED-Birne da reingedreht, damit das hier ein bisschen besser ist vom Licht. Kann man sich drüber streiten, ob das hilft, aber bessere Lösungen als diese Punkrock-Variante werdet ihr in Zukunft lesen. Genau, wie gesagt, ich halte nochmal die CT die Ausgabe 11. Ich komme immer ein bisschen durcheinander, weil wir so. Und ansonsten findet ihr auch viele Tipps fürs Homeoffice natürlich im CT-Sonderheft Homeoffice. Das Cover blenden wir euch auch nochmal ein. Also das findet ihr dann im Heise-Shop und da sind nochmal alle Artikel, oder nicht alle Artikel, aber viele Artikel zum Thema Homeoffice drin gebündelt. Kommen wir auch schon zum Ende und vorher möchte ich auf das Feedback eingehen, aber davor kommt erstmal unser Sponsor.
Das IT-DLZ ist der staatliche IT-Dienstleister, dem bayerische Behörden ihre IT anvertrauen. Wir bieten krisensichere, erstklassig ausgestattete Arbeitsplätze in einem hochmodernen Rechenzentrum im Herzen Münchens sowie in weiteren Niederlassungen in ganz Bayern. Kurze Entscheidungswege und kollegiale Arbeit im Team machen unsere Arbeitskultur aus. Kommen Sie zu uns und unterstützen uns auf dem Weg in die digitale Zukunft. Gemeinsam treiben wir die Digitalisierung Bayerns voran. Mehr Informationen finden Sie auf www.ldbv.bayern.de.
Danke an den Sponsor und dann hatte ich ja versprochen, ein bisschen auf eure auf euer Feedback einzugehen. Also euer meine ich jetzt, ihr da draußen, unsere HörerInnen, ZuschauerInnen. Und es gab in der letzten Folge ging es ja unter anderem darum, wie man selber Bilder zu Street View zuarbeiten kann. Und zwar nicht als Panoramafotos, sondern wirklich so, wie man diese Street-View-Strecken, die in Deutschland ja doch sehr rar gesät sind, halt sozusagen ausbauen kann in so einem Crowd-Ansatz. Und da gab es aber natürlich auch ein bisschen Kritik daran, wie wir sozusagen da den Datenschutz bewerten. Und Herr Habel hat uns zum Beispiel eine Mail geschrieben und gesagt, er war wirklich entsetzt, ja, wie wir da Google und Street-View einschätzen. Und dass es ja doch sehr problematisch ist, auch wenn man Leute identifizieren kann und die dann vielleicht belästigt. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt. Wir hatten ja auch gesagt, dass, oder die Kollegen, die den Uplink gemacht haben, haben ja auch gesagt, dass es da unterschiedliche Meinungen in der Redaktion gibt. Da kann man auch nochmal gucken, ob das Verpixeln der Gesichter ausreicht. Also ich persönlich bin da auch hin und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich es super praktisch und auf der anderen Seite verstehe ich da auch die Bedenken und Google macht das ja auch nicht aus reiner Menschenliebe. Und was ich auch noch ganz spannend fand, war, es gab Feedback immer mal wieder, auch diese Woche zu unserer WhatsApp-Folge, also zu der Folge über WhatsApp-Alternativen, die ja schon Monate zurückliegt. Also ich glaube, im Februar war die. Und Da war wieder jemand, der gesagt hat, ha, super erklärt und super toll. Und ich glaube, an dem Tag, wo jetzt dieser Ablick erscheint, muss man ja auch dann sich entschieden haben, ob man WhatsApp weiter benutzen möchte und den neuen Bedingungen zustimmt oder sagt, ich verabschiede mich von WhatsApp. Ich überlasse euch natürlich die Entscheidung, aber ihr könnt ja vielleicht nochmal in die Folge reinschauen, wenn ihr nochmal Orientierung braucht. Ich bin zum Beispiel überrascht, dass irgendwelche Freundinnen von meiner Mutter plötzlich in Signal aufploppen. Also danke auch nochmal für das Feedback. Und gerne schreibt uns wieder auch neues Feedback, nämlich was sind eure Tipps fürs Homeoffice? Welche Gadgets habt ihr angeschafft oder welche Geräte oder gibt es irgendwelche DIY-Selbstbaulösungen? Welche Tricks und Tipps habt ihr oder was ist euch wichtig? Schreibt es uns in die Kommentare, also entweder im Heise-Forum oder hier auf YouTube. Denkt dran, seid lieb zueinander und ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an uplink@ct.de. Und ganz zum Schluss möchte ich noch auf unseren neuen YouTube-Channel hinweisen, CT3003 mit Jan Kino und Johannes. Den findet ihr hier bei YouTube. Das ist alles ein bisschen frecher und wilder, aber trotzdem sorgfältig recherchiert und faktentreu, wie ihr es von der CT gewohnt seid. So viel zum Werbeblock, Eigenwerbeblock. Genau, aber jetzt nochmal zum Schluss. Ulrike, Ben, Jörg, vielen Dank, dass ihr da wart. Und euch da draußen wünsche ich ein schönes Wochenende, falls ihr sofort den Uplink hört, oder eine schöne Woche, falls ihr es später hört. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.